Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen ganz spezifisch jetzt etwas erzählen über die supportiven Therapieoptionen beim COVID-19-assoziierten wirklich schweren Lungenversagen, also beim ARDS, beim Patienten auf der Intensivstation. Und möchte mich eigentlich sehr fokussiert darauf beschränken und das rundherum auf der Intensivstation ausblenden. Schauen wir uns einmal vielleicht ein paar Bilder an zum Auftakt. Die werden dann sagen, worauf ich hinaus will. Also das sind alles Patienten, die bei uns auf der Intensivstation lagen oder vielleicht sogar noch liegen. Also Sie sehen also da typisches Bild im Lungenröntgen und im CT sehen Sie diese Infiltrate, interessanterweise hier mit einer peripheren Aussparung, diese Konsolidierungen. Dann haben wir hier einen Patienten, der wieder ein bisschen anders ausschaut. Das ist ein schweres ARDS mit disseminierten Konsolidierungen hier über, wie man im CT sieht, über allen Lungenabschnitten. Das ist ein Patient, ganz extrem, komplett konsolidierte Lunge, überhaupt keine belüfteten Lungenabschnitte mehr. Sehen Sie hier im CT auch sehr schön. Der schaut wieder ganz anders aus, ist aber auch intubiert. Ja, das schaut eigentlich relativ harmlos aus. Man sieht, wenn man genau hinschaut, so Milchglasareale und so interstitielle Zeichnungen hier in der Lunge. Und zum Abschluss, das ist noch ein Patient, der so ganz disseminierte fokale Läsionen in der Lunge hat. Was ich mit diesen Bildern zeigen will, ist, diese Patienten sind von ihrer Bildmorphologie und sie sind auch von ihrem Verhalten, was die Atemmechanik betrifft, durchaus heterogen. Und Sie haben vielleicht, wenn Sie im intensivmedizinischen Bereich arbeiten, haben Sie wahrscheinlich schon im März, April diese von Luciano Gattinoni publizierte Theorie zum COVID-19-assoziierten ARDS aufgenommen und gelesen. Das ist in mehreren Journals publiziert und beruht eigentlich auf ganz wenigen Daten aus Italien und aus China, wo Gattinoni, der ja so einer der Doyens, der Beatmungsmedizin, der ARDS-Forschung ist, sich eine Theorie gestrickt hat, was diese ganz heterogenen Verlaufsformen erklären könnte, was eigentlich eine tolle Leistung ist und was in gewisser Weise auch haltbar ist, jetzt im Rückblick auf die vielen Patienten, die wir kennengelernt haben. Aber so ganz stimmt es nicht und da möchte ich darauf eingehen. Also der sagt, das ist okay, es ist eine virale Pneumonie, die führt zu einem interstitiellen Ödem, die führt zu Problemen in der Gefäßstrombahn in der Lunge. Mikrothromben könnten eine Rolle spielen und das führt eben zu dieser ausgeprägten Hypoxie. Prinzipiell aber primär nicht zu einer Konsolidierung, also zu einer Abnahme der Lungencompliance, also der Lungendehnbarkeit, sodass also Atemvolumina erhalten sind. Die Hypoxie bedingt einen erhöhten Atemantrieb. Wir haben schon gehört, diese Patienten haben oft subjektiv gar nicht so ein Gefühl der Dyspnoe und spüren ihre Hypoxie gar nicht so. Aber durch diesen erhöhten Antrieb kommt es zu stark negativen inspiratorischen Drücken. Das heißt, wenn die Patienten einfach sehr angestrengt einatmen, dann produzieren sie einen sehr negativen Pleuradruck. Und auf den möchte ich dann noch einmal hinaus. Und diese Phase oder diesen Phänotyp hat er als L-Type bezeichnet. Das L steht eben für die Anfangsbuchstaben dieser vier Kategorien. Die Elastenz der Lunge ist niedrig. Die Elastenz ist der reziproke Wert der Compliance, also sozusagen der Widerstand, die Steifigkeit der Lunge, wenn man so will. Diese Patienten haben eben relativ wenig Steifigkeit in ihrer Lunge, also eine hohe Compliance. Sie haben eine gestörte Ventilationsperfusionsratio, sie haben aber kein ausgeprägtes Ödem noch in der Lunge und sie haben eine dementsprechend, nachdem Konsolidierungen und Ödem nicht so in dieser Ausprägung vorhanden sind, auch beatmungstechnisch wenig Potenzial, um diese Lunge zu rekrutieren. Und Gattinoni hat daraus geschlossen, dass das Patienten sind, die eben nicht so von Piep oder Bauchlagerung profitieren würden. Aber es gibt auch einen anderen Typ und dieser andere Typ kann durchaus auch eine Folge dieser ersten Phase sein. Das heißt, dieser L-Type kann übergehen in den darauf folgenden sogenannten H-Type. Und dieser H-Type kommt zustande durch zunehmende Ödembildung in der Lunge, so wie wir es vom klassischen ARDS kennen. Also es kommt zu einem entzündlichen Permeabilitätsödem und möglicherweise spielt eben auch diese berühmte Patient Self-Inflicted Lung Injury eine Rolle. Und die entsteht einfach dadurch, dass durch diesen hohen Atemantrieb und die starken negativen inspiratorischen Pleuradrücke es zu einer Schädigung im Bereich der Alveolen kommt, weil die Alveolen dadurch quasi überdehnt werden. Es kommt dann durch das Ödem zu Atelektasenbildungen und Konsolidierungen, so wie wir es vom klassischen ARDS kennen. Und er bezeichnet das eben als H-Type, als Akronym für die Anfangsbuchstaben, die hier alle von dem Wort High kommen. Und Sie sehen, das ist also genau das, was wir beim L-Type eben noch nicht haben. Dieses Ödem, die Konsolidierungen und dadurch bedingt entsprechend besseres Ansprechen auf Rekrutierungsmanöver und auf zum Beispiel Bauchlagerung. Pathogenese, da haben wir schon einiges darüber gehört. Auch das ist ein bisschen heterogen in der Literatur. Man findet Obduktionsstudien, die ein typisches Diffuse Alveolar Damage Bild, wie Sie es hier rechts oben sehen, hier in diesem Bereich zeigen. Also das ist eigentlich vergleichbar einem ARDS-Bild. Es werden Mikrothrombosen beschrieben und angeschuldigt, dass die eine große Rolle spielen in der Lunge. Wir haben aber auch bei klassischen ARDS-Patienten, die nicht durch Covid-19 ein ARDS erleiden, diese Mikrothrombosen. Also das ist eigentlich auch nichts Neues. Was eine Rolle spielen könnte, wäre diese akute fibrinöse organisierende Pneumonie. Also Sie sehen also hier diese Fibrineinlagerungen hier im Lungengewebe und eine massive Anschoppung von Entzündungszellen. Das könnte zum Beispiel etwas sein, das ihm auf dieses Dexamethason anspricht. Aber das ist ein Nebeneinander und es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und so, wir können nicht sagen, es gibt einen ganz spezifischen Pathomechanismus des ARDS bei Covid-19. Das heißt, wir haben heterogene Phänotypen und wenn das so ist, dann braucht es meiner Meinung nach auch eine gewisse Individualisierung der Therapie. Und wie könnte man das machen? Es beginnt, das haben Sie eh schon gehört, primär mal mit Sauerstoffgabe, mit nicht-invasiver Atemunterstützung. Und eigentlich fast dieser Algorithmus, den ich hier gefunden habe, der ist aus dem Deutschen Ärzteblatt und spiegelt letztlich eine Empfehlung der DIVI, also der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Intensivmedizin, wider. Der ist eigentlich, glaube ich, ganz gut brauchbar. Der sagt nämlich, also primär der hypoxische Patient kriegt einmal primär Sauerstoff oder High-Flow-nasalen Sauerstoff. Das wird also hier mit der Sauerstofftherapie gleichgesetzt und macht natürlich den Vorteil, dass Sie mit dem High-Flow-Sauerstoff eine höhere FiO2 bei diesen Patienten erzielen können. Und der Sinn dieser Therapie ist, die Hypoxie zu bessern und dadurch den Atemantrieb zu bessern und dadurch in erster Linie diese Self-Inflicted Lung Injury durch diesen hohen Atemantrieb und durch diese negativen inspiratorischen Drücke diese Lungenschädigung hintanzuhalten. Der nächste Schritt wäre hier, wenn es unter dieser Therapie, auch unter entsprechender High-Flow-Therapie, zu einem Nichtanstieg der Sättigung über 92% kommt und die Atemfrequenz über 30 bleibt, dann wäre das ein Grund, diese Therapie abzubrechen. Nach welcher Zeit das sein soll, das ist nicht ganz klar. Das wird man sich individuell beim Patienten anschauen müssen. Und hier wird vorgeschlagen, als nächste Eskalation ein Versuch mit nicht-invasiven Beatmung zu starten. Die Rationale ist, dass man hier einfach einen entsprechend höheren Piep anwenden kann. Hier Sie sehen, also wird hier ein Piep von ungefähr 10 Millibar empfohlen. Der soll dazu dienen, das Ödem sozusagen zu rekrutieren aus dem Alveolarbereich quasi. Die Alveolen zu rekrutieren und von Ödem mehr oder weniger zu befreien. Also Recruitment wird hier eingesetzt, die Oxygenierung sollte steigen und der Atemantrieb sollte sinken, wenn das Ganze funktioniert. Und auch das muss man wieder engmaschig reevaluieren, alle 1 bis 2 Stunden. Wenn es gelingt, die Atemfrequenz unter 30 zu drücken, wenn es gelingt, die Oxygenierung zu verbessern, dann ist das gut. Wenn das nicht gelingt, Atemfrequenz also über 30 und eine Oxygenierungsverschlechterung, hier wird sie festgemacht als PaO2-FiO2-Ratio, aber man kann natürlich auch die Sättigung heranziehen. Dann wäre das in diesem Algorithmus eine Intubationsindikation. Wenn wir jetzt den Patienten intubiert haben, was machen wir dann? Es ist wieder die Frage: Gibt es denn eine spezielle Beatmungsstrategie für Covid-Patienten? Ich möchte Ihnen dieses Paper ein bisschen genauer zeigen. Es gibt einige Empfehlungen dazu, relativ wenig wirklich belastbare Daten. Aber das finde ich ganz interessant. Also man hat hier 762 Patienten in Spanien analysiert, in einer prospektiv angelegten Datenbank. Und Sie sehen schon an dem Titel, der schon etwas vorwegnimmt, was da eigentlich rauskommt. Es steht nämlich hier, Covid-19 ARDS ist ähnlich oder gleich wie andere Formen des ADS. Und ich möchte Ihnen auch die Daten dazu ein bisschen zeigen. Erstens einmal hat man gesehen, dass die Aufteilung von milden, moderaten und schwerer Form des ADS, wie es in der sogenannten Berlin-Definition festgelegt wurde, zugunsten des milden und moderaten ADS deutlich gewichtet war. Das heißt, die meisten Patienten hatten nicht ein extrem schweres ADS, definiert vor allem durch eine PO2-FO2-Ratio von unter 100. Und was man auch sieht, ist, dass die Kategorien des ARDS in ihrem Outcome, das heißt in ihren Survival-Raten, eigentlich den Daten entsprechen, die wir aus großen ARDS-Studien anderer Genese kennen. Das heißt, es überleben eigentlich Patienten in einer Größenordnung sogar etwas höher, als sie von anderen ARDS-Studien bekannt sind. Und man kann eben auch entsprechend der Kategorisierung des ARDS diese Überlebenskurven unterscheiden. Und beim schweren ARDS sind es immerhin noch 61%, 28 Tage Überleben, 76% beim milden ARDS. Das ist einmal das eine, das eigentlich dem klassischen Syndrom ARDS, das ja auch sehr heterogen ist, ähnlich ist. Das zweite ganz interessante finde ich, also ist dieses mittlere Alter hier. Das sind Patienten im Mittel 64 Jahre alt und es sind, wie wir schon gehört haben, vor allem männliche Patienten. Also etwa 2/3 dieser Patienten waren Männer und das sind die Hauptrisikofaktoren. Auch von denen haben wir schon gehört, aber gerade beim schweren ARDS, da führen wirklich diese drei Dinge, die arterielle Hypertension, der Diabetes mellitus und vor allem auch die Adipositas. Wie lange dauert es, bis man mechanisch beatmet werden muss von Symptombeginn? Relativ lange. Also im Mittel waren das hier 12 Tage, ab Spitalsaufnahme etwa 5 Tage. Also da muss man rechnen, dass der Höhepunkt passiert. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen die Beatmungsparameter an. Das mittlere Tidalvolumen waren 6,9 Milliliter pro Kilogramm ideales Körpergewicht. Und Sie wissen vielleicht, dass in allen Empfehlungen zur Therapie des ARDS genau diese berühmten 6 bis maximal 8 Milliliter pro Kilogramm Tidalvolumen, also Beatmungsatemhubvolumen, empfohlen werden. Also hier entspricht das Ganze absolut den ARDS-Beatmungsempfehlungen. Schauen wir uns die PEEP-Werte an, auf die möchte ich dann noch etwas eingehen. Also der positiv endexpiratorische Druck war hier in allen Kategorien, ganz egal, ob das ein schweres, ein moderates oder ein mildes ARDS war, im Mittel 12. Das ist, finde ich, sehr pragmatisch, nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Und es waren eigentlich relativ wenig Patienten, die einen höheren PEEP hatten. Etwa 5 bis 7% dieser Patienten hatten einen höheren PEEP, die anderen nicht. Also moderate PEEP-Werte. Was haben wir hier noch? Eine relativ hohe inspiratorische Sauerstoffkonzentration initial. Das wundert uns nicht, weil die Hypoxie ist das führende Symptom. Und auch eine relativ hohe Atemfrequenz, hier zwischen 20 und 25. Also diese Patienten brauchen offensichtlich ein hohes Atemminutenvolumen. Was sie nicht brauchen, sind exorbitante Beatmungsdrücke. Also der Plateaudruck, also das obere Niveau des Beatmungsdruckes, war hier durchwegs deutlich unter 30. Das entspricht auch den Empfehlungen einer protektiven Beatmung. Und das Gleiche gilt für den sogenannten Driving Pressure, also die Differenz zwischen Expiration und Inspirationsdruck. Das sollte unter 15 sein, nach den meisten Guidelines, und das war hier um die 12. Das heißt, eigentlich ist es möglich, diese Patienten so zu beatmen, wie es in allen Guidelines zur protektiven Beatmung des ARDS steht. Das wieder ein Hinweis ist, dass wir es eigentlich mit einem ARDS zu tun haben, das mehr oder weniger, zumindest was die Atemmechanik betrifft, dem entspricht, was wir ohnehin kennen. Und was die auch gemacht haben, die haben drei adjunktive Therapieformen hier angewendet in einem hohen Prozentsatz bei 3/4 dieser Patienten, auch in allen Gruppen ähnlich. Recruitment-Manöver mit Optimierung des PEEP-Wertes, eine Bauchlagerung, Prone Position, bei bis zu 80% dieser Patienten und eine Relaxierung mit Muskelrelaxantien über die ersten 48 Stunden, bis mittlerweile eigentlich auch Standard in der ARDS-Therapie ist, bei den meisten dieser Patienten. Und wenn wir uns anschauen, wie lang sind die am Respirator? Sie sind 2 Wochen am Respirator im Mittel und sie brauchen auch fast 3 Wochen auf der Intensivstation. Das heißt, das sind Patienten, die brauchen lange, um sich zu erholen und die haben einen langen Aufenthalt auf der Intensivstation vor sich. Und dann kann man auch extrapolieren, was die Infektionszahlen zurzeit in Österreich bedeuten, wenn wir nämlich unsere Intensivstationen mit langzeitbeatmeten Patienten volllegen. Und das werden wir, glaube ich, fürchtig tun müssen. Aus diesen Daten heraus ein Editorial von führenden Beatmungsmedizinern, die eigentlich genau das sagen, was diese Daten implizieren, nämlich dass man diese Patienten genauso beatmen soll, wie sie eigentlich für alle ADS-Patienten empfohlen wird, nämlich mit niedrigen Tidalvolumina im Mittel 6 Milliliter pro Kilogramm, mit Plateaudrücken unter 30, mit Driving Pressures unter 15 und man sollte adjunktive Therapieformen, vor allem die Bauchlage, bei diesen Patienten anwenden. Naja, das ist eigentlich nicht sehr großartig, weil das kennen wir eigentlich eh alles. Ich möchte Ihnen noch was zeigen. Also das sind Daten aus Boston von Covid-Patienten mit ADS. Da sieht man, dass die Variation der Parameter beim Plateaudruck relativ gering ist, aber wenn Sie beim PEEP schauen, da gibt es schon eine Streuung von relativ niedrig bis doch sehr hoch, so um die 20 PEEP. Und das führt mich zum nächsten Thema, nämlich zur Frage, das ist bei diesen Patienten wahrscheinlich die größte Herausforderung, wie setze ich den positiv endexpiratorischen Druck? Grundsätzlich haben wir gesehen, so im moderaten Bereich, also so 12 im Mittel, das heißt so zwischen 8 und 15, das ist für die meisten Patienten wahrscheinlich zutreffend. Es gibt wirklich viele, die von einem höheren PEEP nicht profitieren. Wir machen immer eine Individualisierung des PEEPs, das heißt, wir versuchen mit einer Methode den PEEP zu titrieren. Da möchte ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Wir verwenden auch ganz gern die transpulmonale Druckmessung mittels Esophagusdrucksonde, vor allem bei Patienten, wo das nicht ganz klar ist. Und damit kommen wir eigentlich ganz gut zurecht und liegen im Prinzip auch genau dort, wo diese Daten, die ich Ihnen gezeigt habe, liegen. Es gibt allerdings, und darauf möchte ich ganz kurz eingehen, eine Patientengruppe, wo das meiner Meinung nach nicht gilt. Und das ist diese Patientengruppe. Und Sie haben vorher gesehen, 38% der ADS-Patienten sind adipös. Und das sind zwei relativ rezente Bilder aus unserer Intensivstation. Und Sie sehen also, diese beiden Damen haben einen Body-Mass-Index von ungefähr 50. Und da haben wir ein Problem mit diesen moderaten PEEP-Werten. Warum? Ganz kurz, das Prinzip des transpulmonalen Drucks, das ist eigentlich relativ simpel. Das bedeutet, wenn wir das respiratorische System dehnen wollen, und das wollen wir bei der Beatmung ja tun, dann müssen wir die Lunge dehnen. Aber die Lunge ist ja nicht frei aufgehängt, sondern die ist in einem Käfig drinnen, der von der Thoraxwand gebildet wird und vom Zwerchfell gebildet wird. Und da gibt es einen Druck von außen auf diese Lunge drauf und wir müssen auch diese resistiven Kräfte überwinden, wenn wir die Lunge dehnen wollen und müssen die Thoraxwand mitdehnen. Der Druck, der dann an den Alveolen letztlich überbleibt, der die Alveolen dehnt, das ist der sogenannte transpulmonale Druck. Das heißt, der transpulmonale Druck ist der Atemwegsdruck, also der Alveolardruck, minus dem sogenannten Pleuradruck, also der Druck, der von außen auf die Lunge drauf wirkt. Also das ist letztlich der Druck, der die Alveolen offen hält und sogar überdehnen kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesen Patienten einen PEEP von 10 anwenden und einen inspiratorischen Druck von 30 und der transpulmonale Druck Atemwegsdruck minus Pleuradruck ist und dieser Patient einen Pleuradruck von 20 angenommen hätte, dann hätte ich bei einem PEEP von 10 einen berechneten transpulmonalen Druck am Ende der Expiration von minus 10. Und ein negativer transpulmonaler Druck bedeutet, dass die Alveole aufgrund des Drucks von außen in dieser Phase nicht ventiliert ist, nicht luftgefüllt sein kann, weil sie quasi von außen zusammengequetscht wird. Also ein negativer transpulmonaler Druck heißt, Alveole ist nicht offen. Und das bedeutet, dass diese Patienten natürlich Atelektasen bilden und schlecht oxygenieren. Und ich zeige Ihnen zwei Beispiele. Das sind keine Covid-Patienten, aber das haben wir mal gemessen mit Esophagusdrucksonden. Sie sehen also hier am Monitor, wird bei diesen Patienten hier also inspiratorisch ein Esophagusdruck von 23 und expiratorisch einer von 18 gemessen. Das ist eben ein Druck, der Esophagusdruck entspricht dem Pleuradruck. Bei diesen Patienten messen wir 19 inspiratorisch und 16 expiratorisch. Beschränken wir uns auf die expiratorischen Werte. Das sind am Monitor gemessen Millimeter Hg. Das muss ich also umrechnen in Millibar oder Zentimeter Wassersäule. Der Umrechnungsfaktor ist 1,36. Das heißt, wir haben also hier mal 1,36 ungefähr 25 und 22 Zentimeter Wassersäule Pleuradruck am Ende der Expiration. Und wenn ich am Ende der Expiration diese Lunge offen halten will, dann bedeutet das, dass der PEEP oberhalb dieses Pleuradrucks liegen muss. Und das bedeutet bei diesen beiden Patienten ein PEEP von über 25 oder über 22. Das sind extrem hohe Werte, aber wenn Sie das tun, dann werden Sie innerhalb weniger Stunden einen massiven Effekt auf die Oxygenierung wirken, bemerken und die Lunge wird ihre Atelektasen verlieren. Also Sie rekrutieren damit die Lunge. Also bei diesen Patienten gilt das nicht und das ist die wesentliche Botschaft. Die brauchen manchmal einen exorbitant hohen Piep und wenn Sie sich das nicht trauen, dann ist die Methode der Pleuradruckmessung über Esophagusdrucksonde sicher zu empfehlen, um das zu untermauern. Ganz kurz, was brauchen Sie noch? Sie brauchen Bauchlagerung, empfohlen bei einer PF-Ratio, also PO2-FiO2-Ratio von unter 150, mehr als 16 Stunden pro Tag. Da gibt es auch Daten zu Covid-Patienten. Das bringt was, verbessert im Schnitt die Oxygenierung fast ums Doppelte. Ganz egal, ob Sie die als H- oder F- oder L-Typ einstufen, diese Patienten. Wenn Sie es nicht probieren, dann werden Sie nicht sehen, ob das funktioniert. Bei uns kommt jeder intubierte Patient mit Covid primär mal auf den Bauch. Wir relaxieren die Patienten mit schwerem ADRS, also einer PF-Ratio von unter 100, die ersten 48 Stunden. Das kann man auch verwenden. Da gibt es auch gar nicht so schlechte Daten. Inhalative Vasodilatatoren, zum Beispiel NO, Stickoxid, um die Shunt-Fraktion herabzusetzen. Wir machen das routinemäßig nicht, weil Patienten, die so schwer krank sind und das brauchen, eher bei uns, nachdem wir ein Zentrum sind, für ECMO qualifizieren. Und da möchte ich noch 2 Minuten Ihnen die Daten dazu zeigen. Man hat am Anfang der Pandemie in China und Italien gedacht, also ECMO sei eher eine Ausnahmeindikation. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Hier sehen Sie Indikationskriterien, PF-Ratio von unter 60 für 6 Stunden oder unter 50 für 3 Stunden oder eine schwere respiratorische Azidose unter Ausschöpfung von eben Bauchlagerung, Relaxierung und Piepoptimierung wäre eine Indikation für ECMO. Und das trifft bei diesen Patienten zu. Was man natürlich hier auch sagen muss, gerade wenn die Ressourcen knapp werden, dann muss man sich auch überlegen, wer qualifiziert dafür und wer nicht. Das ist ein Konsensus, den wir im AKH in Wien gemeinsam mit allen begleiteten Disziplinen getroffen haben. Also Sie sehen hier eine Tabelle mit absoluten Kontraindikationen und relativen Kontraindikationen, wo man sich eben gut überlegen sollte, ob dieser Patient für so eine invasive Therapie qualifiziert oder nicht. Wenn der Patient dafür aber qualifiziert, dann zeige ich Ihnen hier 3 große Kohorten von ECMO-Patienten mit Covid-19, 1.000 Patienten aus dem ELSO-Register, 83 Patienten aus dem Pariser ECMO-Zentrum und ein dynamisches Register der ELSO, das sozusagen tagesaktuell die ECMO-Patienten mit Covid-19 dokumentiert. Und das sind die Überlebensdaten. Die Mortalität liegt zwischen 30 und 40%. Anders ausgedrückt, bei diesen schwerstkranken Patienten überleben mehr als 60%. Das heißt, das ist eine valide Therapieoption. Und das zeige ich Ihnen erstens deswegen, weil es so schön bunt ist und zweitens, weil man eins dazu sagen muss, das sind die Daten aus Paris und Sie sehen, also das Überleben hier ist sehr gut, 69%, 60 Tage Überlebensrate. Diese Grafik ist nicht ganz Self-Explaining, aber wenn man sich es genau anschaut, also rosa sind die ECMO-Patienten, die werden mit der Zeit immer weniger, weil sie entweder gut werden, das sind diese blauen Felder, oder weil sie versterben. Also diese Patienten hier in diesem rosa Feld, die sind noch an der ECMO. Und das wirklich Spannende ist, 50% der Patienten, die noch an der ECMO sind, sind das am Tag 21. Sprich, 50% der Patienten sind auch nach dem Tag 21 noch an der ECMO. 36% sind nach dem Tag 28 noch an der ECMO. 16% immerhin sind noch nach dem Tag 50 an der ECMO. Und 6% brauchen länger als 60 Tage, um an der ECMO zu sein. Und das gibt es immer noch Patienten, die dann sich erholen. Und ich zeige Ihnen noch ganz kurz Daten zu unseren eigenen Patienten. Das sind die ersten 8, die wir gemacht haben. Mittlerweile sind es schon, glaube ich, 12 oder 13. Das mittlere Alter 54 Jahre. 2 Drittel Männer. Adipöse Patienten sind viel dabei. Schwere Oxygenierungs- und Gasaustauschstörung am Beginn. Die brauchen einen hohen ECMO-Aufwand. Und die mittlere ECMO-Dauer ist 23 Tage gewesen bei unseren Patienten. Die längste absurde 76 Tage und auch dieser Patient hat sich erholt. Von diesen 8 Patienten sind 7 von der ECMO weggekommen und haben die Intensivstation überlebt. Also es ist eine Therapie, die sich auszahlen könnte. Es ist allerdings eine aufwendige Therapie und es ist vor allem eine sehr, sehr langwierige Therapie. Man braucht viel Geduld und viel Auf und Abs, um das Ganze durchzustehen. Und wenn Sie das interessiert, bei uns auf der Homepage finden Sie auch Infos für Zuweisende und da gibt es ein Formular, das man downloaden kann. Das ist ein PDF von einer Checkliste für Zuweiser. Also wenn man an ein ECMO-Zentrum Patienten zuweisen will, stehen da Parameter drauf, die das ECMO-Zentrum wahrscheinlich interessieren werden. Also wenn Sie das vorab sich durchdenken als Zuweiser, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Umgekehrt, wenn Sie selber in einem solchen Zentrum arbeiten, können Sie das gerne auch für sich adaptieren und verwenden, um bei ECMO-Anfragen das auch entsprechend abzufragen. Und damit bin ich am Ende, liebe Silvia. Danke für die Aufmerksamkeit.